Einen schönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, heute weiterzugehen mit euch in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Nachdem wir letzte Woche uns angeschaut haben, wie Gott Philippus gebraucht hat, um einen suchenden Menschen nach Gott suchend ihn zu retten, haben wir uns drei Dinge angesehen, wie dieser Mann Gottes Wort gelesen hat, wie Gott es ihn hat verstehen lassen durch Philippus und wie er dieses Wort auch ausgelebt hat und haben diese drei Prinzipien auf uns übertragen. Nun und heute, da möchten wir uns vielmehr einer anderen wichtigen Person widmen, die uns in Kapitel 8 schon einmal begegnet ist, Saulus von Tarsus. Und ich habe diese Bibelstunde genannt, ein Terrorist bekehrt sich, weil das eigentlich ziemlich gut beschreibt, wer Saulus war, wie sein Leben war. Und es ist vielleicht eine der größten Bekehrungsgeschichten, von denen wir wissen, zumindest aus der Bibel selbst, und dürfen heute einen Blick in sein früheres Leben werfen, um zu verstehen, wer war dieser Mann, wie war dieser Mann und wie groß kann Gottes Gnade eigentlich sein? Das ist die Frage, die sich durch die Geschichte, aber auch durch das Leben von diesem Saulus durchzieht. Wie groß kann die Gnade Gottes eigentlich sein? Und so möchten wir uns heute diesen Terroristen anschauen, der sich bekehrt. Ein Mann, der viel Zorn und viel Eifer in sich trägt und meint, Gott zu gefallen. Ein Mann, der mehr lebt wie ein wildes Tier, um Menschen hinter Gitter zu führen, als ein Mensch zu sein. Und lasst uns gemeinsam den Text lesen, in dem Lukas uns davon berichtet. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Abvers 1. Saulus aber, noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem Hohepriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige fände, die des Weges wären, sowohl Männer als auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh aber auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, weil sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber stand von der Erde auf, als aber seine Augen aufgetan waren, sah er nichts. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Amen. Soweit das Wort Gottes für diese Bibelstunde und wir möchten uns heute 3 Aspekte anschauen von diesem Text. Einerseits den Hass, den dieser Mann in sich trug, dann aber auch den Irrtum, dem er verfallen war und letztendlich die Veränderung, die er erlebt hatte. Teilweise haben wir uns einige Dinge schon einmal angesehen, als wir über die Christenverfolgung gesprochen haben in Kapitel 8. Aber hier finden wir nochmal einen tieferen Einblick in die Verfolgung der Gemeinde. Und diese Bekehrungsgeschichte von Saulus, die finden wir mehrmals in der Apostelgeschichte. 3-mal wird sie geschildert, hier einmal in Kapitel 9, aber auch in Kapitel 22 und in Kapitel 26. Beides Stellen, wo Saulus oder zu dem Zeitpunkt wird er schon Paulus genannt und da werde ich heute immer wieder rumswitchen. Diese 2 Texte sind dann viel mehr Rechtfertigungsreden, wo er angeklagt ist. Und zwischen diesen einzelnen Geschichten, die uns erzählt werden, bekommen wir immer wieder neue Ergänzungen und darauf werde ich auch hier und da eingehen und sie mit einbeziehen. Nun, und wenn wir diesen Blick auf Saulus bekommen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, es gibt kaum einen Menschen, der uns sonst in der Apostelgeschichte begegnet, der so weit weg ist von Jesus. Es gibt kaum einen anderen Menschen, den wir sehen würden bis zu diesem Zeitpunkt und sagen würden, auf keinen Fall wird dieser Mensch Gottes Gnade bekommen. Es gibt Menschen, die leben so sehr entfernt von dem, was Jesus für gut heißt, dass wir nicht davon ausgehen würden, dass sie wirklich gerettet werden können, dass sie sich wirklich das Evangelium anhören würden oder darauf reagieren würden. Und es gibt auch für uns damit irgendwie kein größeres Wunder, als dieses zu begreifen, dass dieser Mensch gebrochen wird, dass dieser Mensch an Jesus glaubt. Es ist der größte Feind der Gemeinde. Es ist der einzige, wahrscheinlich, vor dem sich all die Christen irgendwo noch gefürchtet hatten. Ein typischer Gemeindefeind, ein typischer Antichrist. Es ist eine wundervolle Geschichte, wie Jesus eingreift in sein Leben, um ihn zu retten. Und vielleicht würden wir dabei nachdenken und in unser Leben hineinschauen und sagen, ja, auch ich hätte diesen Weg nicht finden können. Auch ich war irgendwo alleine auf meinem Weg unterwegs und Jesus hat sich mir in den Weg gestellt und hat mir Dinge gezeigt, auf die wäre ich nicht alleine gekommen. Und auch wir können über unsere Errettung nachdenken und sagen, es ist ein Wunder. Es ist etwas Großartiges, das Jesus getan hat. Und so lasst uns das einfach im Hinterkopf behalten. Zunächst sehen wir hier diesen Hass am Anfang vom Textes und werden mit hineingenommen, was dieser Mann war oder wie er war. Und er war sehr zielstrebig. Also Saulus, er war voll und ganz bei der Sache. Und Lukas gebraucht ein Wort, um uns zu beschreiben, wie genau das aussah. Und zwar war er schnaubend nach Mord und Drohung. Und das war etwas, was sehr gut beschrieben hatte oder beschreiben konnte, welche Lebensweise dieser Mann hatte. Und wir möchten kurz einige Aspekte hervorheben, wo wir mit hineingenommen werden, wie er innerhalb dieser Verfolgung voranging. Das Erste, das er nennt, ist schnaubend nach Mord und Drohung. Und manche haben diesen Vers auch so übersetzt, dass Saulus einer wäre, der Feuer spuckt. Ein Tier, das Feuer spucken könnte. Ein wildes Tier, das schnaubt, bevor es angreift. Vielleicht kennen wir das von Stieren, die mit ihren Pfoten erst auf dem Boden scharren und schnauben, bevor sie losrennen zu ihrem Angriff. Und genau das ist eigentlich das Bild, das hier Saulus beschreibt. Das ist die Art, wie er auf die Christen geblickt hatte, wie ein Stier, der kurz vor seinem Angriff ist. Dieser Saulus, der war mehr als ein Mensch, der nicht so gut klargekommen war mit der Ansicht der Christen. Er war mehr als ein Mensch, der gerne mit anderen über Glaubensmeinungen diskutiert hatte. Sein Motto und sein Wunsch war Vernichtung, Mord, Totschlag. Wie ein wildes Tier, das sich auf der Jagd befindet. So war Saulus, wenn er an die Christen gedacht hatte oder noch mehr, wenn er an Jesus gedacht hatte. Aber auch weiter, wir sehen, er war überregional. Also es reicht ihm nicht, einfach etwas in Jerusalem aufzuräumen. Es reicht ihm nicht, dass die Gläubigen dann Jerusalem verlassen und eigentlich nur noch die Apostel da sind. Und er konzentriert sich nicht nur auf den Tempelhof und auf einzelne Synagogen, sondern er geht immer weiter. Er bittet vom Hohen Rat Briefe. Und diese Briefe ermöglichen ihm, in den ausländischen Städten dort auch diese Christen zu suchen und sie zu finden. In Apostelgeschichte 26, Vers 11 sagt er dann, dass er sich Briefe erbat, um in den ausländischen Städten unterwegs zu sein. Also sein Ziel war nicht nur Damaskus, sondern sein Ziel war noch viel weiter. Und wir wissen auch nicht mal, ob Damaskus überhaupt die erste Station für ihn war. Er weitete die Suche immer wieder neu aus. Wir können es hier sehen. In Jerusalem fing es an und er wandert hoch bis nach Damaskus. Und er sucht sie, um sie auszulöschen. Er sucht sie, um sie zurückzuführen nach Jerusalem, wo sie dann dort die Todesstrafe erwartet. Und wir können sagen, Saulus, er war auch antreibend. Wenn es in diesem ganzen Prozess der ersten Christenverfolgung in Jerusalem selbst ging, dann war er die treibende Kraft davon. Er war derjenige, der zum Hohen Rat ging und diese Briefe erbeten hatte, um die Christen zu verfolgen. Es war nicht so, dass sie ihn dazu berufen hatten. Es war nicht so, dass sie ihm diese Aufgabe gegeben haben und ihm von sich aus alles mitgegeben hätten, sondern er hat darum gebeten. Er war der Initiator, er war die treibende Kraft. Aber auch diese Verfolgung und seine Methode dabei war äußerst brutal. Er schreibt, in jedem dieser Berichte sehen wir, dass er sagt, er wollte diese Christen zurückbringen, gebunden nach Jerusalem. Und was so deutlich wird, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der sagt das nicht nur über Männer, sondern egal, ob er Männer oder Frauen findet, er möchte beide abkassieren und zurückführen. Und das bringt so sehr seine Ablehnung hervor, dass er das nicht nur mit Männern macht, sondern mit allen Menschen, die er findet. Und er sagt das dann in Apostelgeschichte 26, Vers 11. Und ich sie in allen Synagogen oftmals strafend, während ich sie zwang zu lästern und übermäßig gegen sie rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Also er misshandelte sie, er schlug sie, er zwang sie dazu, öffentlich sich gegen Christus zu stellen, öffentlich Christus zu verleugnen oder ihn zu lästern. Und das tat er mit allen, nicht nur mit Männern, auch mit Frauen hat er das getan. Und hier sehen wir dieses brutale Herz von diesem Mann. Hier sehen wir dieses steinerne Herz von diesem Mann. Und Stephanus war nur der Anfang. Aber zugleich war der Fall von Stephanus etwas, das dieser Saulus sein Leben lang mit sich getragen hat und auf dem Gewissen hatte. Und er nahm diese Christen gefangen und brachte sie nach Jerusalem und hatte das vor. Und das hat sich schnell ausgebreitet. Die Christen wussten, wer dieser Saulus war und versuchten mit allen Mitteln, ihn aus dem Weg zu gehen. Das war also die Art und Weise, wie er vorgegangen ist. Aber wir können auch sehen oder uns fragen, warum hat er das eigentlich gemacht? Woher kommt so eine Ablehnung gegen den christlichen Glauben? Also Saulus, wir haben es festgehalten schon einmal, er wuchs in einem religiösen System dieser Juden auf. Er beschreibt es selber, dass er unter Gamaliel aufgewachsen ist und er ein vortrefflicher Pharisäer war. Und wir können uns fragen, kannte der das Gebot von Nächstenliebe nicht in 3. Mose oder kannte der das Gebot des Mordes nicht? Aber ich denke, einerseits hat er es getan, weil Jesus das verheißen hat. Er hat es getan, weil Jesus das verheißen hat und er hat sich auf der richtigen Seite gesehen. Jesus sagt das in Johannes 16, Vers 2. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Jesus in diesem Moment, als er das zu seinen Jüngern sagt, an diesen Saulus denkt, der schon bald anfangen wird, sie zu töten und schon bald anfangen wird, zu meinen, dass er das Richtige tun würde. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet. Er hat ihnen klargemacht, dass das passieren wird. Saulus, er sah in dieser Verfolgung gar kein Vergehen, sondern er sah daran ein Verdienst. Er sah es als ein Verdienst von ihm an. In Philipper 3, Vers 4, da beschreibt er das. Und er sagt, obwohl auch ich auf Fleisch Vertrauen habe, wenn irgendjemand meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch viel mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung und was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Hier sehen wir es an diesem Mann so sehr und so deutlich. Er hat sich selbst als einen gottwohlgefälligen Menschen gesehen. Er hat sich selbst als jemand gesehen, der das als ein Verdienst erarbeitet hat, der doch von Gott angenommen werden müsste, wenn Gott sehen würde, wie er mit dieser Versammlung umgehen würde, was sein Eifer, was seine Hingabe Gott gegenüber betrifft. Ein Verfolger der Gemeinde. Das war für ihn die höchste Stufe. Er versuchte mit allen Mitteln der Erste, der Größte, der Beste zu sein, unter allen anderen auch in seinem Alter. Aber wir sehen auch, er hatte einen Eifer zu den Überlieferungen. zu den jüdischen Überlieferungen. Er war bereit, diese jüdische Gemeinschaft zu verteidigen und jede Gefahr, die es gibt, die Christen haben sich ja auch im Tempel getroffen, auch in den Synagogen getroffen, jede Gefahr, die es gibt, zu vertreiben und zu vernichten. Aber er verteidigt nicht Gottes Wort in erster Linie, sondern er verteidigt die Überlieferungen seiner Väter. Und das wird deutlich, während er das in Galater 1 beschreibt. Und hier sagt er in Vers 13, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, in dem ich übermäßig ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen war. Also sagt, ich bin vor allen Altersgenossen immer ihnen voraus gewesen, immer mehr gewachsen und ich habe diese väterlichen Überlieferungen für sie geeifert. Also er hatte den Eifer, das zu beschützen, was die Juden überliefert hatten, aber nicht das, was Gott überliefert hatte. Und jetzt stell dir mal vor, du bist mit diesem Saulus unterwegs. Stell dir vor, ihr reitet dort und du hast viel Gemeinschaft mit diesem Mann. Ich meine, der ist von Gamaliel unterrichtet. Es gibt eigentlich keinen größeren Lehrer in Israel. Und du bist mit ihm unterwegs und du kannst ihm so viele Fragen stellen. Und eins ist sicher, du fängst an mit ihm zu reden, mit Saulus, und du bist fasziniert von ihm. Du bist begeistert von ihm, welche Zielstrebigkeit er hat, wie er sich im Wort auskennt. Wie viel kennst du von den ersten 5 Büchern Mose auswendig? Er kannte sie ganz auswendig, er war ein Pharisäer. Und ihr reitet nach Damaskus und du bist gespannt, wie viele Christen werden wir schnappen, wie viele werden wir zurückführen, wie viele werden wir steinigen, wie viele werden wir in den Synagogen schlagen, um sie zu zwingen, Jesus zu lästern. Und du wirst angefacht von seinem Hass und du fragst ihn dann aber, Saulus, warum machst du das eigentlich? Warum, was treibt dich so sehr an? Und er würde vielleicht sagen, ja, die Spinner aus Nazareth, an den Jesus, die an ihn geglaubt haben, der übrigens tot ist, die sind nur eine Gefahr für uns. Und vielleicht sagt er, soll ich etwa glauben, dass ein gekreuzigter niemand aus dem Grab aufgestanden ist, von dem die Bibel eigentlich sagt, jeder, der an dem Holz hängt, ist verflucht. Und diesen toten Jesus aus Nazareth, der schon lange im Grab liegt, dessen Leiche vielleicht gestohlen wurde, der soll der Messias sein? Das sei ferne. Das sei ferne, würde er sagen. Außerdem würde er vielleicht sagen, dass seine Anhänger immer noch glauben, er würde Wunder tun und das, was sie tun, sind aber nur Werke des Teufels. Er würde sagen, das ist eine große Sekte, die eine große Gefahr für uns ist und wir dürfen diese Sekte nicht weiterziehen lassen. Wir müssen sie austilgen. Er sah darin eine große Gefahr für den jüdischen Glauben. Und er konnte es rechtfertigen. Er konnte es mit allen Mitteln verteidigen. So ähnlich würde er argumentieren. Und wir würden es wahrscheinlich nachvollziehen können. Seine Denkweise. Seine Denkweise, die voller Hass war. Seine Denkweise, die nur dachte, dass all das mit Jesus ein Hirngespinst ist. Ein toter Jesus. Ein Hochstapler. Ein Gotteslästerer, den es jetzt nicht mehr gibt. Mit diesem Hass zieht er nach Damaskus, um von seinem größten Irrtum befreit zu werden. Das ist der zweite Punkt, den Irrtum von Saulus. Er nähert sich also Damaskus und kurz bevor er in diese Stadt kommt, zur Mittagszeit, erstrahlt ein Licht vom Himmel, das viel heller ist als die Sonne selbst. Und es blendet ihn so sehr und auch die anderen und sie fallen alle zu Boden. Und dieses Bild wird nämlich ergänzt, hier wird es nur gesagt, dass er zu Boden fällt, aber in Kapitel 26 beschreibt er, dass alle, die mit ihm unterwegs waren, zu Boden fielen. Er beschreibt, dass die Männer zwar das Licht sahen, aber nicht Jesus und sie zwar die Stimme hörten, aber Jesus selbst nicht sahen. Und manchmal oder an einer Stelle heißt es auch, dass sie die Stimme nicht hörten, aber ich glaube, damit ist mehr gemeint, dass sie nicht verstanden, was die Stimme sagte. Aber dieser gewaltige Moment, während er auf dem Weg nach Damaskus ist und das Licht ihn so sehr blendet, dass es ihn auf den Boden wirft, muss so ein gewaltiger Moment gewesen sein, dass auch die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, die auch mit auf den Boden fielen, voller Furcht. Sie waren von Furcht erfüllt. Und Jesus stellt ihm diese Frage: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum sagt Jesus zweimal seinen Namen? Warum nicht einmal? Warum sagt er Saul, Saul? Diese Methode der zweifachen Namenserwähnung kommt in der Bibel, so ich gezählt habe, mindestens 15 Mal vor. Und das sind meistens Situationen, die ganz besonders sind. Ich will nur ein paar davon erwähnen. Als Abraham das Messer in der Hand seinen Sohn opfern sollte, ruft Gott ihm zu in 1. Mose 22, Abraham, Abraham, tu es nicht. Ich habe gesehen, dass du glaubst. Während Mose Jesus begegnet am brennenden Dornbusch, wir haben es am Sonntag gesehen, da spricht er ihn an und sagt, Mose, Mose. Als Samuel von Gott berufen wird, ruft Gott ihn, Samuel, Samuel. Als David sein Sohn Absalom stirbt, ruft er ihn und beweint ihn, Absalom, Absalom. Als Elisa dem feurigen Wagen hinterher schaut, ruft er, mein Vater, mein Vater. Als Jesus liebevoll Martha zurechtweist und mit ihr spricht, nennt er sie Martha, Martha. Als Jesus auf Jerusalem hinunterblickt und es beweint, beweint er, o Jerusalem, o Jerusalem. Als Jesus am Kreuz hängt, ruft er laut aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen, die irgendwann vor Jesus stehen und meinen, für ihn gedient zu haben, aber nie von ihm waren, die werden sagen, mein Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und wenn wir eine genauere Beobachtung anstellen würden, warum oder an welchen Stellen die Bibel diese zweifache Namenserwähnung hervorbringt, sind es fast immer Situationen, wo ein liebevolles Verhältnis ausgestrahlt wird, wo eine Vertrautheit mitschwingt. Als Jesus Mose erscheint und ihn ruft, Mose, Mose, als Gott zu Abraham ruft. All diese Situationen waren Situationen, die Liebe und Vertrautheit ausstrahlen. Und Jesus stellt sich hier diesem größten Feind der Gemeinde, zumindest der größte menschliche Feind, und ruft ihn, Saul, Saul, zweimal. Und er will damit sagen, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du tust. Jesus spricht hier nicht besonders hart mit ihm, verletzt ihn nicht in besonderer Weise. Wir sehen in Jesu Worten keine Ablehnung, keine Verachtung, keine Rache, keine Vergeltung, sondern letztendlich ist es ein Zeichen der Liebe, wie er mit ihm spricht. Er spricht ihn auf eine schöne Weise an. Er nennt zweimal seinen Namen, das ist ein Zeichen dafür. Ich finde das so besonders, wenn wir an unser Leben denken, wenn wir an unsere eigene Sünde denken, wenn wir mal alles auf den Tisch packen würden, wie es manchmal in unserem Herzen aussieht. Und wir sehen dürfen, Jesus spricht ihn an, ohne ihm mit diesem Hass zu begegnen, ohne ihm mit dieser Ablehnung zu begegnen. Dieser Hass und all das, was Saulus hier hervorbringt, ist beruht nicht auf Gegenseitigkeit, sondern Jesus liebt ihn jetzt schon. Und er reagiert auf diesen Hass und diese Ablehnung von diesem Saulus so schön und deutlich. Er sagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und jetzt stell dir mal vor, Saulus stürzt zu Boden. Er sieht dieses Licht und er sieht dann Jesus. Und Jesus ruft ihn bei seinem Namen und sagt, warum verfolgst du mich? Was ist los? Stell dir vor, was in diesem Kopf von diesem Mann los sein muss. Wer spricht mit ihm? Wer ist es, der hier redet? Seine ganze Welt, die er sich aufgebaut hat, muss gerade am Wanken sein, muss sich in Luft auflösen. Und er stellt diese Frage, wer bist du? Diese Frage ist so wichtig, wer bist du, Herr? Und dieses Wort für Herr, das sie hier verwendet, ist keine Höflichkeitsanrede, sondern es ist die höchste Bedeutung, Kyrios, kaiserliche Würde. Er weiß, dass er mit einer übernatürlichen Person redet und nicht mit irgendjemandem. Er sagt, wer bist du, König? Was für eine Frage. Und dann kommen diese Worte, ich bin Jesus. Ich bin Jesus. Ich bin derjenige, den du verfolgst. Ich bin derjenige, der du hast. Ich bin derjenige, von dem du denkst, dass er nicht der Messias ist. Was ihm jetzt in diesen Sekunden durch den Kopf schießen muss, bringt ihn nicht nur körperlich, sondern geistlich völlig auf die Knie. Und er muss verstehen, mein ganzes Leben, meine ganzen letzten Jahre sind ein Irrtum gewesen. Jesus lebt. Er ist kein Hochstapler. Es ist kein Schwachsinn, es ist kein Hirngespinst, dem ich nachjagen muss, sondern all das über Jesus ist Wahrheit. Dieser Jesus, den ich selbst für tot gehalten habe, er lebt. Und im Verlauf der Apostelgeschichte haben wir diese Beobachtung immer wieder festgehalten, auch absichtlich. Und wir merken es auch wieder hier, das Kernelement für seine Errettung und dass er das Evangelium letztendlich begreift, ist, Jesus ist auferstanden. Nicht Jesus ist am Kreuz gestorben, er wusste, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern das Kernelement, das all das sprengt, ist, Jesus ist auferstanden. Er lebt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser evangelistischen Verkündigung, das Herzstück des Evangeliums. Und diese Begegnung mit Jesus ist das prägendste Erlebnis, das Saulus je in seinem Leben hatte. Er begegnet ihm und er zeigt ihm auf, hey, du verfolgst den wahren Messias. Und er muss erkennen, dass er eben nicht im Auftrag Gottes unterwegs war, sondern in seinem eigenen Auftrag gegen Gott. Und an einer Stelle wird das so ein bisschen sichtbar. Wir haben uns diese Stelle einmal im Gottesdienst angeschaut, und zwar im Brief an Titus. Und hier schreibt Paulus im Brief an Titus auch unter anderem über die Kreter, wo Titus ja war, um für Ruhe zu sorgen und Ordnung in den Gemeinden zu schaffen. Und diesen Kretern, ihnen fehlte es sehr viel an Moralverhalten und an Sozialkompetenz. Also es war nicht so die besten Menschen, mit denen man gerne zusammenleben würde. Und man würde sich fragen, oh Mann, wie sollen die lernen, ein gutes Leben für Jesus zu führen? Einer von ihnen sagte einmal, das zitiert Paulus in Titus 1, Vers 12, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere und faule Bäuche. Nun, und Paulus ergibt in diesem Brief einige Ermutigungen und Ermahnungen weiter, zum Beispiel, wie man mit den Obrigkeiten umgehen sollte, wie man Älteste einsetzen sollte, wie man als Männer und als Frauen, als Alte und als Junge in der Gemeinde leben sollte. Und er gibt all diese Dinge weiter, in der Hoffnung, dass Jesus in ihnen immer mehr Gestalt annimmt und sie in der Heiligung wachsen. Aber dann schreibt er über das alte Leben, als sie Jesus noch nicht kannten. Und er bezieht das so schön mit ein, nicht, dass er sagt, und ihr Kreter, ihr kanntet Jesus nicht und schaut mal, wie sündig ihr wart. Das sagt er nicht, sondern in Titus 3, Vers 3 sagt er dann, denn einst waren auch wir, und er bezieht sich mit ein, auch wir waren unverständlich und ungehorsam und irregehend und dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen und führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und schau, diese Begriffe, die er hier verwendet, wir waren unverständlich. Wir sagen, ja, Saulus, du warst sowas von unverständlich. Du warst zwar eifrig, aber auf dem falschen Weg. Er verstand nicht, dass Jesus der Messias war und hat sich am Sohn Gottes vergangen. Er war unverständlich und er war ungehorsam. Er lebte ohne den Glauben an Jesus, an den Sohn Gottes. Er war irregehend, aber sowas von verhasst, einander hassend. Das ist eine Beschreibung von Saulus, die er selbst hier in Titus 3 erwähnt. Er spricht nicht nur von den anderen, sondern er spricht auch hier über sein altes, eigenes Leben. Und wir würden sagen, ja, hast du gut getroffen. Und in 1. Timotheus 1, Vers 15 nennt er sich den größten Sünder. Und in 1. Korinther 15, als er über die Auferstehung redet, nennt er sich eine unzeitige Geburt. Ist nicht wert, ist ein Apostel zu sein, aber dass Jesus ihm persönlich begegnete, so wie auch den anderen Aposteln. All diesen Irrtum, dem Saulus verfallen war, Jesus rückt es hier zurecht und er sieht, wer Jesus ist. Jesus ist nicht Geschichte. Jesus ist nicht von gestern. Jesus ist von heute. Er ist real und er lebt. Und er stellt sich auch heute Menschen in den Weg, dass sie ihn sehen. Er sagt, ich bin dieser Jesus, den du verfolgst. Fragt ihn, warum verfolgst du mich? Warum? Fragt er nicht, warum verfolgst du die Gemeinde? Er fragt nicht, warum verfolgst du diejenigen, die an mich glauben? Nein, er sagt, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Wer seinen Gläubigen nachgeht und ihnen etwas antut, der tut es Jesus selbst an. Wir haben diese Verbundenheit auch gesehen, dass Jesus stand, während Stephanus ihn sah, kurz bevor er starb. Jesus lässt seine Kirche nicht im Stich, lässt diejenigen nicht im Stich, die an ihn glauben, sondern er bewahrt sie. Und er selbst, ganz persönlich, stellt sich dem größten menschlichen Feind der Gemeinde in den Weg, um ihn zu bekehren. Und in Kapitel 26 bekommen wir so einen Zusatz, wo Jesus ihm diese Frage stellt: Kannst du gegen den Stachel ausschlagen? Kapitel 26, Vers 14 heißt es sogar wörtlich: Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Und ich will ehrlich mit euch sein, ich habe mir noch nie über diese Aussage Gedanken gemacht, bis vor ein paar Tagen, weil ich sie auslegen müsste. Und ich habe immer drüber gelesen und dachte, ja, ich habe es einfach stehen lassen, habe weitergelesen wahrscheinlich. Ich habe mich nie gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und mir wurde dann bewusst, dass es höchstwahrscheinlich ein Zeichen von Tiertransporten war, also von Ochsenkarren. Früher wurden viele Dinge auf Ochsenkarren transportiert, viele Produkte, und Ochsen hatten es so an sich, oft widerspenstig zu sein, und sie ließen sich nicht so gut lenken. Das war nicht so einfach. Sie wurden dann gepeitscht von ihren Fahrern und die Chance, dass es hilft, war so 50-50. Manchmal wurden sie dafür folgsam und manchmal ist es schlimmer geworden. Sie waren dann auch widerspenstiger. Also haben sie sich überlegt, wie können wir dieses Problem lösen? Und dann haben sie vorne an diese Ochsenkarren Stacheln angebracht. Und wenn die Ochsen dann dagegen traten, gegen diese Stacheln, dann wurden sie durch dieses schmerzhafte Gefühl in den Füßen eher besser auf Kurs gehalten und haben das gemacht, was sie machen sollten. Und manchmal, da gab es auch hier widerspenstige Ochsen, die haben so lange dagegen getreten, bis diese Stacheln ihre Füße durchbohrt hatten. Und stießen immer mehr dagegen, sodass sie sich verletzt haben und noch mehr verletzt haben. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus hier eigentlich zu Saulus sagt: Saulus, sei doch kein dummer Ochse. Trete doch nicht die ganze Zeit gegen den Stachel, du wirst es sowieso nicht schaffen. Ich werde dich so oder so auf Kurs bringen. Du verfolgst mich und stößt die ganze Zeit nur gegen diesen Stachel. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Und sich der Herrschaft Jesu zu widersetzen, ist dumm. Und Jesus macht ihm das hier klar mit diesem Beispiel: Es ist hart. Es ist hart für dich, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Du wirst doch nur Schmerzen haben. Und hier wird dieser Saulus von diesem Irrweg befreit. Nachdem er auf diesen falschen Wegen war, rückt Jesus ihn wieder zurecht. Und Saulus darf eine unglaubliche Veränderung erleben. Ich lese nochmal ab Vers 8. Saulus aber stand von der Erde auf. Als aber seine Augen aufgetan war, sah er nichts. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen, aß nicht und trank nicht. Die Frage, die er stellt, ist ganz einfach: Was soll ich tun, Herr? Was ist jetzt? Die anderen Texte der Apostelgeschichte fügen noch hinzu, dass er genau diese Frage stellt: Was willst du, dass ich tun soll, Herr? Wenn ein Mensch diese Frage stellt, dann hat er begriffen, wer Jesus ist. Wenn ein Mensch vor Jesus auf die Knie geht und ihn fragt: Was soll ich tun, Herr? Dann weißt du, dass dieser Mensch verstanden hat, worum es geht. Und diese Frage, sie begegnet uns auch immer wieder in der Apostelgeschichte, wenn Menschen in ihrem inneren Herzen angesprochen und bewegt sind und sich fragen: Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2, Vers 37, die Pfingstpredigt von Petrus. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Apostelgeschichte 16, Vers 30, und er führte sie hinaus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Mit anderen Worten können wir sehen, Saulus, seine ganze Welt ist zusammengebrochen. Er ist nicht mehr der Mann, der er einmal war. Er sagte nicht, ah schön, du bist also Jesus, ich gehe dann mal weiter nach Damaskus, ich habe da noch einen Auftrag. Er geht nicht in Kampfhaltung, sondern er liegt auf dem Boden, tief gebeugt und gedemütigt und jetzt bereit, für diesen Herrn zu leben. Wer hätte das jemals für möglich gehalten, dass dieser Mensch seine Bekehrung erlebt? Und es folgt diese Reaktion, was soll ich tun, Herr? Wir können es vielleicht auch sagen, wer bin ich jetzt? Was ist das jetzt in meinem Leben? Was passiert jetzt? Vielleicht kannst du das am besten verstehen, wenn du zurückdenkst an deine eigene Bekehrung. Und du fragst dich, wie war es damals, als ich erkannt habe, wer Jesus ist? Wie war es damals, als mir bewusst wurde, wie mein eigenes Herz voller Sünde ist? Und mein ganzes Leben bis zu diesem Zeitpunkt völlig sinnlos und völlig vergeblich war. Nur für mich selbst, nur für meine eigenen Ziele, mein eigenes Fleisch. Und du lernst diesen Jesus kennen und er gibt dir diese Vergebung und du fragst dich, was ist jetzt mit meinem Leben? Was passiert jetzt mit meinem Leben? Was soll ich jetzt tun? Ich kann doch nicht zurück in mein altes Leben gehen. Wie kann ich jetzt für dich leben, Jesus? Diese Abneigung, diese Ablehnung, dieser Hass von Saulus, er ändert sich in Liebe und Zuneigung. Und all das, was er sich aufgebaut hatte, über einen langen Zeitraum mit Mühe und Not vorangetrieben, hat Jesus in ein paar Sekunden zerstört. Und er bekommt von ihm geöffnete Augen. Er steht auf, aber er kann nichts mehr sehen. Er ist blind und hier entsteht so ein amüsantes Gegenbild. Vorher war er sehend und ging nach Damaskus und jetzt ist er zwar blind, aber im Geistlichen war es genau andersrum. Er war völlig blind. Und er ging blind seinen Weg, weil er Jesus nicht kannte. Und Jesus begegnet ihm und er öffnet ihm die Augen geistlich. Und er sieht alles. Das ist, was immer passiert, wenn Menschen Jesus, dem wahren Jesus, begegnen. Das ist, was dir und mir passiert ist, als wir Jesus begegnet sind. Unsere geistlich verschlossenen blinden Augen sind geöffnet und wir können endlich sehen, wer wir sind. Wir können sehen, wer er ist. Er ist das Licht, das in dieses dunkle, dunkle Herz von Saulus hineingeschienen hat und ihm gezeigt hat, wer er ist. Und dieser einst so starke Saulus musste jetzt schwach werden. Er scheint jetzt nicht mehr dieser starke Mann von gerade eben noch zu sein. Seitdem er von diesem hohen Ross runtergestürzt ist und Jesus begegnet ist, ist er nicht mehr derselbe Mensch. Vorher schien er stark zu sein und zielstrebig sein eigenes Ding durchzuziehen, jetzt nicht mehr. Geschwächt und blind wird in diese Stadt hineingeführt, muss darauf vertrauen, dass ihn jemand führt und auf Jesus warten. Ich finde, auch hier ist ein so schönes Bild für das Evangelium. Wir selbst, wir halten uns von uns aus für stark und meinen, wir würden unser Leben schon in den Griff bekommen, bis Jesus uns irgendwann begegnet und uns zeigt, nein, du bekommst gar nichts in den Griff, weil du mich brauchst. Und wenn Gott uns anspricht und uns unsere Sünde aufzeigt und wir es in ihm sehen, verwandelt es all das, wovon wir dachten, dass wir darin stark gewesen wären, in eigene Schwäche. Und Paulus, er sagt später in Philipper 3 diese Worte, die auch so herrlich sind. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch all das für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessetwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und er schaut irgendwann zurück und reflektiert das, während er diesen Philipperbrief schreibt und sagt, all diese Dinge, die früher waren in meinem Leben, das waren meine Stärken, das waren meine Errungenschaften, das war das, worauf ich stolz war. Aber mit dem Kennenlernen von Jesus und dem Bewusstsein der eigenen Schuld wird all das zu einem Verlust, wird all das für nichts geachtet. Er sagt sogar und geht einen Schritt weiter und sagt, all das ist Dreck, wenn ich an Jesus denke. Und egal, welche Elemente unseres Lebens wir in unsere Hand nehmen und sie Jesus gegenüberstellen, nichts kann bestehen bleiben. Alles im Vergleich zu Jesus in unserem Leben ist unbedeutend und sinnlos. Und wir können uns nichts darauf einbilden, dass es irgendwie wichtig wäre. Im Vergleich zu Jesus ist das gar nichts. Unser Leben verändert sich und werden schwach, weil er uns diese Stärke geben will. Mit unserer eigenen Stärke können wir niemanden beeindrucken, auch nicht Gott. Nur wenn wir seine Gnade erkennen und brauchen, können wir daraus leben. Jetzt denk mal darüber nach. Das ist eine Bekehrungsgeschichte. Natürlich von einem Mann, der sehr viel Sünde in seinem Leben hatte. Ein Mann, der ganz besonders feindlich gesinnt war. Genau das Gegenteil von diesem suchenden Äthiopier. Und vielleicht würden wir über diese Geschichte von Saulus nachdenken und sagen, ja, schön, schöne Geschichte, schön, dass Gott diesem... Und sie ist einerseits unglaublich einzigartig, aber auf der anderen Seite ist Saulus genau das passiert, was jedem Menschen passiert, der gläubig wird. Und wir möchten noch einige Aspekte hervorheben, die uns einfach zum Nachdenken bringen, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, wenn wir diese Dinge auf unser eigenes Leben übertragen, weil es wie ein Spiegelbild für uns ist. Und ich würde dir diese Frage stellen, ob du dieses Licht Jesu kennst, ob du diesem Licht Jesu begegnet bist, das dich nicht nur anspricht, sondern das deine blinde geistlichen Augen sehend macht. Denk an deine eigenen Begegnungen mit Jesus. Ist er eine historische Person, die weit, weit weg von dem ist, wie du dich selber siehst? Wie ist diese Begegnung mit Jesus gewesen? Wie begegnest du Jesus heute? Ist es immer noch das Licht, das in die dunklen Stellen deines Herzens eindringt und dir zeigt, wen du wirklich brauchst? Dir zeigt, dass du gegen den Stachel nicht siegen kannst? Und vielleicht kennst du dieses Licht gar nicht. Du sagst, ich höre schon lange von Jesus. Ich kenne Jesus seit meiner Kindheit, durch die Gemeinde, durch meine Familie, durch die Bibel, aber ich kenne dieses Licht in meinem Leben nicht. Dann bete heute, dass Gott dir mehr und mehr begegnet durch dieses Licht. Vielleicht schaust du in dein Leben und sagst, ich kenne dieses Bild von diesem Stachel und es beschreibt sehr gut, wie ich oft lebe. Manchmal können wir dazu geneigt sein, widerspenstig zu sein und versuchen auszubrechen und zu meinen, dass wir unsere eigenen Wege gehen können ohne Gott. Und Jesus wird immer wieder sagen, du, es ist schwer für dich, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Du verletzt dich am Ende nur selbst. Sobald wir Jesus nicht mehr einbeziehen in unser Leben, sobald wir irgendwo in irgendwelchen Bereichen eigene Wege gehen, bringt uns dieser Stachel Jesu wieder zur Vernunft und führt uns auf den richtigen Weg. Während wir immer wieder widerspenstig sind und uns weigern, brauchen wir es, dass er zu uns spricht, uns Ermahnung gibt, uns Zurechtweisung gibt, wieder auf dem rechten Weg zu gehen. Wenn der größte Verfolger der Gemeinde, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, diese Veränderung erleben konnte, kann sie doch jeder Mensch erleben, oder? Wir können uns auch die Frage stellen, wie redet Jesus mit dir? Wie spricht er mit dir? Wir haben gesehen, wie er mit Saulus gesprochen hat. Obwohl Saulus diesen Namen Jesus gehasst hat und in ihm einen Gotteslästerer gesehen hat und auch alle Menschen gehasst hatte, die ihm nachgegangen sind, diesem Jesus, redet Jesus liebevoll und persönlich zu ihm. Und das ist auch ein schönes Bild für unser eigenes Leben, auch wenn wir das in diesem Moment nicht empfinden. Auch wenn wir manchmal nicht mit Jesus sprechen wollen und auf dem Weg sind in unser eigenes Damaskus, begegnet Jesus uns und spricht uns liebevoll an. Hier wird so deutlich, dass Jesus uns liebt, auch wenn wir manchmal Tage erleben, wo wir nicht das Gleiche für ihn empfinden. Wo es für uns eine Last sein kann, die Bibel zu lesen. Wo es uns nicht erfüllt, vielleicht im Gottesdienst zu sein. Aber er blickt uns an, während wir auf einem falschen Weg sind. Auf einem sündigen Weg, auf einem Weg der Ablehnung und des Egoismus. Und er ruft uns mit unserem Namen. Und er spricht zu uns. Und das bringt so schön zum Ausdruck, wer Jesus für uns ist. Dass seine Liebe nicht abhängig ist von unserer Liebe. Dass seine Gnade nicht abhängig ist, ob wir es verdient haben. Sondern dass er uns auch dann liebt, wenn wir uns in den dunkelsten Stunden unseres Lebens befinden. Und er uns in diesen dunklen Stunden begegnet und uns prägt und verändert. Das zeigt so schön, wie herrlich und wie schön dieser Jesus ist. Und natürlich müssen wir uns auch diese Frage stellen, was soll ich tun, Herr? Diese Frage bleibt übrig. Jesus, was soll ich tun in meinem Leben? Wenn Jesus dir begegnet und wenn er durch sein Wort dich anspricht, wenn du es liest und dieses Licht immer wieder in unser Leben hineinleuchtet, dann können wir nicht an dieser Frage vorbeigehen, als zu fragen, was soll ich tun, mein König? Diese Erkenntnis, wer Jesus ist, diese Erkenntnis, wer Jesus für dich ist, ändert alles. Bis gerade eben wollte Saulus noch alle Christen gefangen nehmen und töten. Und jetzt fragt er, was kann ich für dich tun, Jesus? Wie kann ich für dich leben, Jesus? Wenn du Jesus begegnest, müssen sich alle deine Pläne verändern. Da müssen sich alle deine Wünsche verändern und deine Ziele. Weil du ein neues Leben hast. Und weil du neue Wünsche bekommst und neue Ziele. Deshalb dürfen wir uns immer wieder neu diese Frage stellen. Gerade dann, wenn Gottes Wort uns anspricht und wir uns fragen dürfen, was soll ich tun, mein König? Welche Aspekte deines Lebens musst du noch für Dreck achten? Welche Aspekte deines Lebens sind dir genauso wichtig wie Jesus? Wo fehlt dir noch dieses Licht, das viel heller leuchtet als die Sonne, damit du bleibende Veränderungen erleben kannst? Und so lasst uns auch heute nicht nur diese Geschichte als eine Saulus-Geschichte sehen oder als einen Terroristen, der sich bekehrt hat, sondern auch an unsere eigene Bekehrung nachdenken oder zurückdenken oder daran denken, dass es notwendig ist, uns zu diesem Jesus zu bekehren und uns bewusst werden, Saulus, er war zwar ein Terrorist, aber wir waren nicht viel besser. Ehebrecher, Lügner, Egoisten, Schlechtdenker, faule Menschen voller Sünde, von unseren Zungen und Herzen Lug und Trug. Und wir sind irgendwo auf unserem Lebensweg und meinen, auf diesem Lebensweg Recht zu haben. Und Jesus begegnet uns. Wir dürfen diese Gnade sehen in unserem eigenen Leben, dass auch wir fern von ihm waren und er uns zu dieser Familie Gottes hinzugefügt hat und uns diese Gnade erwiesen hat. Lasst uns auch diese Gedanken heute mitnehmen in unser eigenes Gebet und unser eigenes Leben. Amen.